Tag, meine Damen und Herren. Also nochmals herzlich willkommen im Wirtshaus. Und ich sage es gleich, Sie wissen nicht den Unterschied zwischen einem Wirtshaus und einem Gasthaus. In einem Wirtshaus passiert, also in einem Gasthaus passiert das, was der Gast will, und in einem Wirtshaus passiert das, was der Wirt will. Also, wir sind hier in einem Wirtshaus. In einem historischen Wirtshaus und vor allem in einem Museum. Ich habe meine Ursprungsüberlegungen unter dem Titel "Bist du museumsreif?" gestellt, weil dieses Wort museumsreif eigentlich so eine seltsame Ambivalenz hat. Auf der einen Seite bezeichnet man im Alltag sehr schnell etwas als museumsreif oder denkt es zumindest als etwas, das weit weg vom Gebrauchszusammenhang ist, etwas, ich sage es jetzt salopp, Uncooles, etwas, das eigentlich mit mir selber nicht so viel mehr zu tun hat, auch etwas vielleicht gar nicht so Besonderes. Aber schaut man sich dann an, welche Objekte museumsreif sind, dann merkt man ja erst, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Dass man ja nur als besonderes Objekt ins Museum kommt und spätestens dann, wenn man dort gelandet ist, ist man eben ein besonderes Objekt. Denn das Museum garantiert aufgrund der Institution, aufgrund der Vereinbarung, die es bei dieser Institution gibt, garantiert, dass dieses Objekt bewahrt wird, in seiner Besonderheit bewahrt wird und eigentlich auch noch viel stärker ausgebaut wird. Ich habe heute, das hat mich sehr gefreut, also bei der Kindervorlesung unter Anführungszeichen, ungefähr 50 junge Menschen gehabt und habe so als Eingangsfrage gleich gestellt, so ganz vorsichtig: Wer war denn schon einmal im Museum? Zapp! 50 Arme hoch. Ja. Da haben wir gedacht, aha, die wollen mir so da ein bisschen schmeicheln oder was auch immer. Und dann habe ich Probe aufs Exempel gemacht und habe gefragt, und Lieblingsmuseum? Und das gehen wir jetzt von hinten durch, zack, zack, zack. Jeder, ich sage und wiederhole, jeder hat sofort ein Lieblingsmuseum parat gehabt. Und das bestätigt dann doch etwas, was sich zunehmend auch statistisch festmachen lässt. Immer mehr Menschen gehen ins Museum. Museen haben grundsätzlich Wachstumstendenzen nach oben. Es gibt immer mehr Museen und gerade auch in den letzten Jahren entstehen immer mehr Museen und immer mehr Menschen gehen dorthin. Und auch wenn es statistisch nicht immer leicht greifbar ist, aber für uns alle erscheint, wie ich meine, die Aussage sehr, sehr wichtig, dass einfach mehr Menschen in Museen gehen als auf Fußballplätze. Und das hängt jetzt also nicht mit den nicht unbedingt gerade grandiosen Leistungen österreichischer Fußballer zusammen, sei es in der Nationalmannschaft oder in den Vereinen, sondern schlichtweg mit einer gesellschaftlichen Wertung. Und diese gesellschaftliche Wertung, und davon bin ich überzeugt, wird sich einfach aufgrund der demografischen Entwicklung verändern zugunsten der Museen. Denn Museen sind interessant. Museen bieten unendlich vieles und Museen bieten vor allem eine immense Vielfalt. Ein bisschen von der Vielfalt möchte ich Ihnen auch vermitteln anhand einer kleinen Objektreihe, die ich zusammengestellt habe. Aber vorab noch einmal so ein wenig vielleicht auch Statistisches. Wenn Sie so schätzen, wie viele Museen gibt es in Oberösterreich? Ja, Museen, alles, was sich so ungefähr als Museum bezeichnet. Was schätzen Sie? 100? Ein bisschen mehr? 200? 300? Naja, sind Sie eh schon sehr gut. Also derzeit so offiziell geführt im Oberösterreichischen Museumsverbund werden 286. Wo finden sich die meisten Museen in Österreich? Immer wieder Wien. Naja, das ist so leider nein. Niederösterreich, die meisten Museen. In Niederösterreich stehen wir derzeit bei über 700. Also das sind Kleinstinstitutionen natürlich auch. Aber allein diese Zahl muss einem einfach zu denken geben, dass es so viele Menschen gibt, die in Museen ja auch arbeiten, die für Museen arbeiten, auch wenn vieles ehrenamtlich passiert. Oder gerade weil es ehrenamtlich passiert, ist ja da eine immense Begeisterung dahinter. Also allein das möchte ich einmal auch an den Beginn stellen, diese kurzen Erörterung zum Thema Museumsreif. Es gibt viele Menschen, die Museen besuchen, Besuchszahl steigend. Schauen Sie Linz 09 an in seinen Jubelmeldungen. Das ist immer das Museum oder eines der Museen oder die Summe der Museen entscheidend. Das Elektroniker Center, Höhenrausch, auch unsere Institutionen. Überall gehen Tausende von Menschen hin. Wir haben gestern im Neuen Schlossmuseum unsere neue Naturschau Oberösterreich eröffnet. Auf gut 1400 Quadratmeter präsentieren wir so einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen der Natur in unserem Bundesland. Am Sonntag haben an die 4000 Menschen in Summe dieses neue Museumsleben, diese neue Museumspräsentation gesehen. Einfach nur auch als kleiner Hinweis, wie viele Menschen sich dafür interessieren. Österreichweit sind wir in der Statistik leider noch nicht sehr weit fortgeschritten, das sage ich auch, aber ich kann also ungefähr sagen, dass wir so zwischen 1600 und 1700 Museen in Österreich haben, also Institutionen, die sich zu Recht Museum nennen. Denn eines müssen wir auch beobachten, der Name Museum ist nicht geschützt. Jeder kann heute ein Museum aufmachen. Und dementsprechend schaut es auch aus. Es gibt gerade in Wien ein Schnapsmuseum, da werden einfach Schnäpse ausgeschenkt. Es gibt ein Gulaschmuseum, da gibt es halt drei verschiedene Sorten Gulasch. Also, wie gesagt, mit dem Namen Museum wird sehr vieles in Verbindung gebracht. Interessant ist es dann, wenn man zum Beispiel die vom ORF inszenierte und organisierte Veranstaltung Die lange Nacht der Museen betrachtet. Da ist auch beobachtbar, von Jahr zu Jahr immer mehr Menschen gehen am Abend in die Museen. Diese lange Nacht hat ja dann viele Nachfolger gefunden, ob das jetzt die lange Nacht der Forschung ist oder völlig absurd eigentlich, die lange Nacht der Kirchen, die ein immenser Erfolg auch war. Also eine Inszenierungsform, die ja, eben darauf verweist, dass es besondere Orte braucht, aber eben auch besondere Inszenierungsformen. Die Museen liefern diese Inszenierungen, das sei so auch gesagt, denn sie werden kaum ein Museum finden, das also altvaterisch wie früher, so irgendwann einmal am Samstagnachmittag vielleicht zwischen 3 und halb 4 aufsperrt und irgendein gelangweilter Mensch sie dann dort empfängt, wenn überhaupt, sondern hier ist einfach ein immenser Professionalisierungsschub durch alle Museen, zumindest in Österreich, gegangen. Und Museen sind heute grundsätzlich hochaktive Besucherzentren, bieten eine Fülle von Vermittlungsaktivitäten für alle Altersstufen und gerade Kinder und Jugendliche, die werden ganz gezielt angesprochen und zu Wiederholungstätern gemacht. Denn früher war es ja so, man ist zweimal im Leben ins Museum gegangen, einmal an der Hand des Vaters und einmal an der Hand des Sohnes und das war es dann auch. Also diese Zeiten sind schon lange vorbei. Einfach auch ein bisschen zur Unterstützung der Statistik. Museen gibt es für die unterschiedlichsten Themenstellungen. Das möchte ich auch betonen. Es gibt fast keinen Gegenstand, der nicht in irgendeinem Museum gesammelt wird oder zu dem es nicht sogar ein Spezialmuseum gibt. Also Sie werden staunen, wenn Sie so die Liste durchgehen, vom Kaugummiautomaten bis Spielautomaten, Wurlitzer Museen, alles gibt es. Also es gibt kaum ein Objekt auch der Alltagskultur, das also nicht gesammelt wird. Und das ist mir eben auch sehr, sehr wichtig, denn in der Öffentlichkeit werden zumeist die Kunstmuseen als die führenden Museen bezeichnet. Wenn es um Museumsdiskussionen geht, dann redet man über die Albertina, das Kunsthistorische Museum oder über irgendein Museum zeitgenössischer Kunst. Aber die meisten Museen, mit Abstand die meisten Museen, sind kulturgeschichtliche Museen und die haben auch die meisten Besucher. Es ist nur so, dass man, so wie beim Fußball, wenn einmal ins Linzer Stadion 20.000 Leute kommen, hat man das Gefühl, da geht jede Woche gehen da Tausende von Menschen hin, um also das Stadion zu stürmen. Das stimmt schlichtweg nicht. Das sind einfache Zahlen und, naja, wenn man es überprüft, immer ein bisschen übertrieben. Ähnlich ist natürlich dann auch, wenn zu einer Van Gogh-Ausstellung etwa in Wien halt dann so und so viele hunderttausende Menschen kommen. Ja, das ist durchaus der Fall, aber wie gesagt, die vielen Tausenden, auch Hunderttausenden von Menschen, die in andere Museen gehen, die werden zumeist ein wenig vernachlässigt. Und mir ist es hier sehr, sehr wichtig, einfach diese immense Vielfalt anzusprechen, die große Bandbreite, die Museen, gerade Museen in Österreich, auch bieten. Denn international gesehen haben wir eine Museumslandschaft, die es kaum in einem anderen Land der Welt mehr gibt. Diese Dichte ist also kaum überbietbar, denn wenn Sie es hochrechnen, kommen auf etwa 5.000, 6.000 Einwohner ein Museum. Und das ist eine Museumsversorgung, die also sonst in kaum einem anderen Land der Welt der Fall ist. Ja, vielleicht so viel allgemein zu Museen. Hier vielleicht ein kleiner Schnitt. Gibt es dazu von Ihrer Seite Fragen? Gibt es etwas, was Sie an der Institution Museum vielleicht besonders interessieren würde?
Bitte.
Es ist so, dass die Auswahl natürlich bei einer so großen Institution wie der unseren, also ich sage nur, wir haben etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also da sind alle Fixangestellten und die regelmäßig bei uns Beschäftigten eingeschlossen. Da haben wir einfach eine Hierarchie auch der Spezialistinnen und Spezialisten. Also grundsätzlich ist einmal die Sammlungspräsentation, vor allem die Dauerpräsentation, die Aufgabe des jeweiligen Fachmannes. Also der liefert ein Konzept, dieses Konzept wird bei uns immer im Team durchdiskutiert, sicher gewisse Endentscheidung hat halt dann doch der Direktor, aber die Spezialität des Spezialwissens, die hat immer Vorrang vor letzten Endes anderen Auswahlkriterien. Aber Museum ist, wie ich meine, einer der zentralen Kompromissinstitutionen. Denn letzten Endes muss man immer zumindest drei Punkte berücksichtigen. Das eine ist die Vermittlung, also alles das, was zum Besucher hingeht. Das andere ist das Objekt in seinem Anspruch. Museumsobjekte wollen ja bewahrt werden. Museen sind ja keine Zerstörungsinstitutionen, sondern Bewahrungsinstitutionen. Und das dritte ist natürlich so etwas auch bei einer Ausstellung, so wie Gestaltungsästhetik. Also hier agieren wir eigentlich immer in diesem Dreiklang. Also der Wissenschaftler schlägt vor, der Restaurator spricht über die Präsentationseinschränkungen eigentlich und der Gestalter macht seinen daraus resultierenden Gestaltungsvorschlag. Und über allem gibt es natürlich einen großen Rahmen, das sind die finanziellen Möglichkeiten. Also jedes größere Museum, dazu zähle ich also alle, die, ja, wie soll ich sagen, mehrere Fixangestellte haben und ein laufendes Ausstellungsprogramm, agieren so im Zwei-Jahres-Rhythmus etwa. Bei Großausstellungen sind wir 3 bis 4 Jahre mindestens. Also meine Planung derzeit beim Schlossmuseum geht ins Jahr 2013. Da geht es sehr stark darum, auch internationale Partner zu finden, denn große Ausstellungen, so ab etwa 700, 800, 900 Quadratmeter, die kosten dann auch sehr viel Geld. Und da braucht es natürlich auch einen entsprechenden Grundstock an Objekten. Und den kann man sehr viel einfacher in einer Partnerschaft bekommen. Aber wir machen als Oberösterreichische Landesmuseen über 30 Ausstellungen, natürlich aller Größenordnungen pro Jahr. Hat das Ihre Frage halbwegs beantwortet? Gibt es noch zu diesem Komplex Fragen? Dann möchte ich einfach eine kleine Objektreihe mit Ihnen durchgehen, nur um ein wenig zu sensibilisieren. Das, was Sie hier sehen, ist zumindest Bundesländer einzigartig ein Meteorit. Also wir sagen salopp, jener Stein oder jenes Objekt, das den weitesten Weg ins Museum genommen hat, denn der ist schon ziemlicher Zeit unterwegs gewesen. 1932 in der Nähe von Brambachkirchen ist der vom Himmel gefallen, nachdem also in Italien oder über Italien in die Erdatmosphäre eingedrungen ist und sich danach schon abgespaltet hat. Und dieses Stück ist gleichsam übrig geblieben, das sind so ungefähr 2 Kilo Stück, und ist ein Steinmeteorit. Dazu muss man vielleicht wissen, dass solange die Menschen oder seit die Menschen diese Meteoriten sammeln in Österreich, erst 5 Stück auf österreichischem Gebiet auf die Erde gefallen sind. Und ja, einer befindet sich in Deutschland, weil der war auf einmal auf deutschem Boden, und die anderen im Naturhistorischen Museum und eben ein Stück sensationellerweise in Oberösterreich. Ein ganz besonderer Stein, wie gesagt, auch in der Größe, glaube ich, gut nachvollziehbar. So etwas gibt es bei uns. Er ist nicht so tief in die Erde eingeschlagen, und man muss sich aber vorstellen, also er war nur ungefähr 28 cm, wenn ich müsste nachschauen, in der Erde drinnen, hat aber einen Krater geschlagen von 3 Meter, also war unübersehbar. Also das Loch in der Erde, da bist schnell drüber gefahren. Von der Zusammensetzung her nichts Besonderes, muss man dazu sagen, also ein wirklicher Stein, also es gibt auch Erzmeteoriten, in dem Fall ist es so ein Steinmeteorit. Okay, dann möchte ich Ihnen das nächste zeigen. Alle sprechen über die Venus von Willendorf. Auch in anderen Museen gibt es Frauenstatuetten aus der Steinzeit. Das ist die für Oberösterreich berühmteste, die sogenannte Venus von Ölkam. Ölkam ist in der Nähe von St. Florian, also auch nicht eben sehr, sehr weit. Und dort hat man eine Kreisgrabenanlage gefunden. Ganz interessant, eigentlich 2 Graben, also 2 Kreisgraben, deren Funktion auch nicht völlig klar ist, wobei aber der äußere Graben mit unterschiedlichsten, sagen wir mal, Steinzeitschutt aufgefüllt war, also eher Abfall. Das sind dann Scherben von Keramik oder das sind Reste von Steinwerkzeugen oder abgesplitterte Faustkeile zum Beispiel etc. Und mitten in diesem Abfall hat man auch diese Figur gefunden. Und da ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass eigentlich unter dieser Figur nicht Venus von Ölkamp stehen darf oder sollte, sondern ein großes Fragezeichen. Weil so wie bei der Venus von Willendorf wissen wir schlichtweg nicht, was die Menschen, die vor 20, 10.000, in dem Fall vor etwa 7.000 Jahren solche Statuen angefertigt haben, was die damit in Verbindung gebracht haben. Wir vermuten rituelle, kultische Handlungen, aber ich warne Sie, wenn Sie irgendwo in einem Museum oder sonst wo das Wort Kultobjekt finden, dann können Sie genauso gut Fragezeichen dazu denken. Man weiß schlichtweg nicht, wozu das Ganze ist. Und unser Ausgräber hat damals auch ein bisschen zunächst, um die Wissenschaft zu ärgern, gesagt, das ist eine Puppe, das ist ein Spielzeug. Mit dem hat man Kinder etwas zu spielen gegeben. Damals hat jeder gelacht. Heute findet man durchaus das auch als Möglichkeit, und ich halte das auch für einen großen Fortschritt und auch für eine ganz wichtige Funktion von uns Museen. Denn Venus von Ölkamp bringt ja sofort eine Zuordnung. Also wenn wir von Muttergottheiten sprechen oder von Frauenschönheiten, wie auch immer, da werden ja sofort Geschlechterrollen zugeordnet. Und ich habe das heute auch bei der Eingangsvorlesung ganz kurz noch angesprochen. Das ist schlagend geworden bei einem weiteren Fundstück. Das möchte ich jetzt, ich komme dann drauf, nämlich hier beim Halsring vom Uttendorf. Ich hole ein wenig aus. Unsere Archäologen haben in Mitterkirchen im unteren Mühlviertel eine Hallstattsiedlung ausgegraben. Eine sehr große, befestigte Siedlung mit einer wunderbaren Grabanlage. Und dort sind alle Insignien, die man auch aus Vergleichsgrabungen kennt, das sind wir ungefähr in der Zeit 600 vor Christus, eines keltisch-hallstattzeitlichen Fürsten dort zu finden. Ein Prunkwagen mit Eisenbeschlägen, das Holz ist natürlich schon weg. Schwerter, Rüstungen soweit, also zumindest Helme, wunderbar geschmiedete Metallwaren, Essen, Trinken, wertvolle keramische Gefäße und gleichsam Diener, Dienerinnen rundherum, die auch begraben wurden. Und damals, die Forscher haben sofort gesagt, ja, unser Hallstatt zeitlicher Fürst von Mitterkirchen. Die erste Forscherin hat dann einmal gewagt zu sagen, ja, schaut euch doch dieses Skelett genauer an. Also diese, man kann Männer und Frauen kann man im Hüftbereich voneinander unterscheiden. Die Hüfte war nicht genau erkennbar, also war teilweise zerstört. Aber es weist doch vieles darauf hin, dass das eine Frau ist. Spinnst du? Also diese Diskussionen waren undenkbar. Seit einigen Jahren sind gentechnische Untersuchungen möglich und Sie dürfen dreimal raten, was herausgekommen ist. Das war eine Fürstin, die als Chefin dieses, zumindest dieses Ortes, wenn nicht einer größeren Region, in einer sehr, sehr großen, kegelförmigen Grabanlage begraben wurde. Und das ist unser wertvollstes Stück aus dieser Zeit, ein prachtvoll gearbeiteter Halsreifen. Es gibt ähnliche Beispiele, also aus Frankreich kennen wir sie, Sie kennen es wahrscheinlich auch von den Asterix-Filmen, wo also die Kelten dann auch immer so einen schönen Halsreifen getragen haben. Aber wir wissen heute nicht, das Stück ist Ende des 19. Jahrhunderts ausgegraben worden, nach damaligen Methoden, und das ist einer Brandbestattung beigegeben worden und die Brandreste sind nicht aufbewahrt worden, sondern die sind damals weggeschmissen worden. Weil jeder gedacht hat, mit dem kann man eh nichts anfangen. Heute mit der Gentechnologie könnte man aus biologischen Resten eben auch zum Beispiel erschließen, ob das ein Mann oder eine Frau war, die hier begraben worden sind und ob das eben ein Schmuckstück für eine gehobene Frau oder für einen Mann war. Und ich denke, dass das Aspekte sind, die ganz, ganz entscheidend sind, denn sie prägen unseren Blick auf die Vergangenheit und sie prägen natürlich unseren Blick auf die Gegenwart, auf alles das, was unter dem Stichwort Gender heute diskutiert wird, ist ja nur in Form einer historischen Diskussion auch möglich. Also hier ist es mir umso wichtiger, darauf hinzuweisen, dass ich jetzt bald aufhören muss, denn ich höre die Schelle.
Muss ich läuten?
Jawohl! Passt dazu.
Bitte gerne.
Appetit machen möchte ich aber auf die Begegnung mit diesem süßen kleinen Kerl. Das größte Hai-Ungetüm, das jemals auf dieser unserer Welt gelebt hat, hat in der Nähe von Linz ebenfalls gelebt. Dieser Megalodon, der Großzahn, wie man ihn genannt hat, ist ein urzeitlicher Hai, der also bis zu 18 Meter groß geworden ist und dessen Beißkraft, also einfach die Kraft, die er entwickeln konnte, um seine Kiefer zusammenzubringen, 10-mal größer ist als die eines Tyrannosaurus Rex. Und das weiß man deshalb, weil aus dieser Zeit Walfischknochen erhalten sind und diese Walfischknochen Bissspuren von diesen Zähnen gehabt haben. Wir haben als einzige Institution Europas ein 1:1 Modell eines solchen Riesenhais, der also um vieles größer war als der weiße Hai. Und in dem Fall handelt es sich um ein Weibchen, das etwas kleiner war, so 9 Meter groß ist. Dieses. Aber die Unmittelbarkeit eines Erlebens davor zu stehen, vor einem solchen Tier, ist also durch nichts ersetzbar. Und ich denke, das ist auch eine ganz wesentliche Qualität des Museums. Ich wollte ein bisschen Wissensdurst auf Museen machen und hoffe, dass es mir gelungen ist. Danke Ihnen.